Die Wistewelle auf 96.6 wieder im Lokalmagazin. Heute zu Gast ist Michael Hanisch vom Zimmertheater und wir sprechen über das Stück Eskalation Ordinär. Hallo Michael.
Hallo.
Das Stück heißt Eskalation Ordinär von Werner Schwab. Was eskaliert denn in dem Stück?
Also das Stück hat auch noch einen kleinen Untertitel, ergänzend zu Eskalation Ordinär, ein Schwitzkastenschwank in 7 Affekten. Ja, was eskaliert? Es eskaliert die Lage um die Hauptfigur Helmut Brennwert. Helmut Brennwert ist arbeitslos und das Stück ist eben aufgeteilt in 7 Affekte, so 7 Szenen sozusagen, wobei die Bezeichnung Affekt eben auch ganz bewusst von Werner Schwab, dem Autor, gewählt worden ist, einfach weil in jeder Situation was Neues auch mit dieser Person Helmut Brennwert passiert und vor allem eben er ist sehr passiv in den meisten Szenen und es wird eben etwas an ihn herangetragen. Die Situation des arbeitslosen Helmut Brennwert beginnt ja an einer Würstelbude, an einem Imbissstand und dort will er sich eigentlich vor seinem Bewerbungsgespräch nochmal stärken, indem er eine Wurst isst und er ist eigentlich auch Sparkassenangestellter. Und als er diese Wurst da isst, droht noch seine Verlobte, also wenn das jetzt hier mit deinem Bewerbungsgespräch jetzt nicht klappt, dann verlasse ich dich und dann löse ich unsere Verlobung auf. Und er isst die Wurst und in dem Moment kommt der leitende Sparkassenangestellte, so heißt die Figur, der hat keinen Namen, sondern heißt immer nur der leitende Sparkassenangestellte, kommt an diesen Würstestand und bekleckert Helmut Brennwert mit Senf und damit ist der Anzug von Helmut Brennwert ruiniert. Und das ist der einzige Anzug, den er hat und für den er hart gekämpft hat. Und ja, damit beginnt eigentlich der Abstieg des Helmut Brennwert, der, wo man eigentlich denkt, in der Arbeitslosigkeit kann man nicht weiter absteigen. Doch, man kann weiter absteigen, weil wie sollte es natürlich anders sein? Dann kommt das Bewerbungsgespräch und das hat er natürlich just bei diesem leitenden Sparkassenangestellten, der ihn gerade eben noch mit Senf bekleckert hat.
Mit Absicht? Hat er das mit Absicht gemacht?
Ja, es ist also nicht ganz so eindeutig geschrieben, also doch eindeutig geschrieben ist es schon, aber wir interpretieren das ein bisschen anders. Also im Stück heißt es eigentlich in einer Regieanweisung, dass der leitende Sparkassenangestellte eben Helmut Brennwert schubst und dann eben Helmut Brennwert sich mit Senf bekleckert. Bei uns ist es ein bisschen ja, absichtsvoller gestaltet. Aber das sind natürlich Freiheiten der Regie, die auch ein bisschen was mit dieser Figur ausmachen, mit der Figur des Sparkassenangestellten, inwieweit er auch einfach provoziert und auch zu dieser Eskalation beiträgt. Also der Stücktitel ist einfach so gewählt auch, dass die Lage wirklich im, ja, sich immer weiter steigert. Und das Ordinär, das auch im Stücktitel verwendet wird, das bedeutet einfach auch, wie, ja, wie perfide manchmal das System mit einem Menschen umgeht und wie es ihn weiter nach unten drückt und ja, wie derb und abfällig das Ganze auch werden kann.
Ist das Stück komisch? Ist das ein komisches Stück?
Es hat seine komischen Facetten, ja. Also es ist keine Komödie par excellence, also es gibt auch kein Happy End, aber das ist auch so ganz typisch für die Stücke von Werner Schwab, die sind zwar unglaublich komisch, auch zotig, auch witzig und so, aber sie haben auch immer was Tragisches. Also wenn man eine Gattungsbezeichnung nehmen würde, dann würde man am ehesten von Tragikomödie sprechen. Man könnte jetzt auch sagen, es ist eine Farce oder es ist absurdes Theater, was Werner Schwab da macht. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass Werner Schwab, der Autor, ein extremer Sprachkünstler war. Und eben der Witz vor allem sich auch eben über Sprache bei ihm einstellt. Also Sprache steht bei Werner Schwab total im Mittelpunkt. Er sagt auch in Interviews immer wieder, ihn interessiert vor allem die Sprache, weniger die Figuren. Und er drückt vor allem über die Sprache eben auch die Figuren aus und bringt sie zum Leben und schafft neue Worte. Er stellt Worte um, er baut neue Satzmodelle auf. Er hat auch manchmal eine ganz eigenwillige Zeichensetzung. Das ist jetzt in dem Stück weniger der Fall, aber in anderen Stücken gibt es eben auch ganz komische Zeichensetzungen. Und damit will er vor allem eben auch ausdrücken, was in den Figuren vorgeht. Und dieser Wortwitz, der überträgt sich, glaube ich, schon sehr gut auch auf den Zuschauer. Und auch bei den Proben hatten wir viel Spaß teilweise auch mit den Worten, weil die teilweise so absurd und überhöht sind, dass sie einfach wirklich Witz transportieren.
Was ist das für Sprachen? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du ein paar Beispiele?
Es ist eine extreme Form von Kunstsprache, die er da macht. Er selbst hat immer, ja, er lässt sich ganz schlecht einsetzen, einschätzen. Er wollte weder dem Volkstheater zugeordnet werden, noch irgendwie jetzt dem experimentellen Theater. Er arbeitet aber natürlich mit Bezügen aus beiden. Also es sind sowohl volkstheaterhafte Elemente in seinen Stücken drin, vor allem auch was Dialektik angeht. Also Dialektik jetzt nicht im Sinne von philosophischer Dialektik, sondern von Dialekten. Und da gibt es immer wieder Anklänge an österreichischen Dialekt, an Steiermark-Dialekt, da kommt er eigentlich her, aus der Steiermark. Es gibt auch aber auch immer wieder Wortneuschöpfungen, wo er eben dann neue Worte zusammenfügt. Beispielhaft, das ist jetzt schwer, er spielt zum Beispiel sehr mit dem Wort Brennwert. Also die Hauptfigur heißt nicht umsonst Brennwert, weil er zum Beispiel dann auch den Brennwert an sich sucht. Also was ist Material, was macht Material aus und vor allem was für, ja, wie kann dieses Material eben in Energie, in Brand umgewandelt werden. Und solche Wortwitze und Wortspielereien macht er immer wieder.
Da höre ich jetzt auch das verwertet werden raus, also
genau.
Scheint ja so ein bisschen die Richtung des Stückes zu sein.
Ja, also das ist eben das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, eben auch mit diesem ein Abstieg in der Arbeitslosigkeit, den man eigentlich nicht für möglich hält. Es geht sehr viel um den Wert des Menschen und eben um den Wert von Helmut Brennwert und eben den Verfall dieses Menschen und auch eben um die Verwertbarkeit dieses Menschen, ja. Nochmal ganz kurz zurück zur Sprache. Du hast gerade nach einem Beispiel gefragt. Es ist so, man spricht auch immer gern von einer Fäkalsprache bei Werner Schwab. Er hat auch seine ersten Stücke, hat er Fäkaliendramen genannt. Und das ist eben auch etwas, was immer wieder eine Rolle spielt. Also er spricht immer wieder auch von Exkrementen, die einfach eine Figur ausmachen, die etwas mit einer Figur machen. Es sind aber auch einfach zum Teil derbe Ausdrücke mit drin. Es wird natürlich auch über Sex gesprochen, über Geschlechtsverkehr. Und dann darf zum Beispiel die Anverlobte auch mal sagen, und wer begräbt jetzt meinen Tunnel und wer baut die Erze in meinem Tunnel ab? Also das sind so Beispiele für die Sprache von Werner Schwab. Die sind natürlich teilweise dann schon wieder witzig, auch wenn man aus einer ganz ernsten Situation rauskommt und kommt so ein Satz von der Verlobten. Da steckt natürlich der Humor auch dieser Sprache drin.
Ja, wie liefen die Vorbereitungen auf das Stück? Also wie hast du die verschiedenen Auseinandersetzungen darüber erlebt, so wie man jetzt dieses Stück interpretiert und inszeniert?
Mhm. Also wir haben bei diesem Stück ein Regie-Team, das eben auch schon lange zusammenarbeitet, das sich sehr gut kennt. Das ist die Regisseurin Fanny Brunner. Die Ausstattung machen Daniel Angermeier und Andrea Flachs. Und dann gibt es noch einen Musiker dazu, Jan Preisler. Und die sind ein sehr eingespieltes Team und die arbeiten sehr eng miteinander und assoziieren im Vorfeld ganz viel. Und auf der anderen Seite war natürlich meine Auseinandersetzung mit diesem Stück und mit dieser Sprache dieses Stückes. Das heißt, die Fanny und ich, wir haben immer wieder telefoniert, über das Stück gesprochen, über die Sprache dieses Stücks gesprochen, haben uns dann gegenseitig auch immer wieder Passagen vorgelesen, haben überlegt, welche Sätze sind wichtig, welche sind unwichtig, was erzählt uns was, was transportiert etwas. Und so war von meiner Seite aus eben die dramaturgische Vorbereitung eben schon mal dieses Textmaterial, denn das Stück ist doch sehr umfangreich und es schreit geradezu nach Kürzungen, eben zu bearbeiten und Sätze rauszunehmen und Passagen rauszunehmen. Und auf der anderen Seite haben eben Fanny und ihr Team auch sehr assoziativ gearbeitet und haben einfach Material gesucht, haben einen Blog geschaffen, auf dem sie sich gegenseitig Material zugeschickt haben, Bilder, die sie mit dem Stück assoziieren, Kostümideen, Bühnenideen und daraus ist jetzt eine ganz wilde Welt entstanden, die wir unter dem Begriff im Weltinnenraum der Wurst zusammenfassen. Denn wie gesagt, das Stück beginnt an einer Imbissbude und es hat immer mit Würsten zu tun und Würste spielen auch sprachlich eine große Rolle in diesem Stück. Und dadurch ist eben die Idee entstanden, eben dieses Stück ja im Innenraum einer Wurst spielen zu lassen. Und darüber hinaus haben die Ausstatter und die Regisseurin eben auch, was die Kostüme angeht, eben eher ja, experimentelle Sachen gewagt. Etwas, was wirklich Eskalation ist, was nach Ausdruck schreit. Eben keine braven Kostüme, sondern sehr expressive Kostüme. Die sind sehr aus dem Bereich Karneval und Fasching, sind ganz absurd teilweise. Also ein Kostüm ist eine große Bierflasche, eine Sektflasche, ein goldener Anzug. Und auf der anderen Seite der ganz brave Helmut Brennwert, der im Polunder und Korthose und Hemd daherkommt, so der Biedermann eigentlich ist, der eben in dieser ja etwas verrückt absurden Welt eigentlich auch keine Chance hat zu überleben.
Der Arbeitslose, der Bewerber ist der Einzige, der so rausfällt, der quasi
das ist auch der Einzige, der einen Namen hat. Das ist ganz, nein, das stimmt gar nicht. Es gibt noch einen anderen, der hat einen Namen, der hat allerdings keinen Vornamen. Aber also es gibt Helmut Brennwert, das ist der einzige, die einzige Figur, die eigentlich sozusagen mit Vor- und Nachnamen charakterisiert ist. Und dann gibt es noch eine Figur, die heißt Niroster. Deswegen habe ich gerade gezögert mit, dass die einzige Figur den Namen hat. Wie gesagt, Niroster hat auch einen Namen, aber Niroster hat keinen Vornamen und Niroster hat verschiedene Berufe. Das heißt, es ist ein und dieselbe Figur, die aber immer wieder in unterschiedlichen Facetten auftritt. Wie Nierwürster, der Würstelmann. Der Polizist, der Parkwächter, der Zeitungskioskinhaber, der Showmaster. Und dadurch ist es halt auch keine wirklich greifbare Figur, sondern eben nur immer wieder unterschiedliche Facetten, die da zum Ausdruck gebracht werden. Und dann gibt es eben noch von Figuren den leitenden Sparkassenangestellten, den ich vorhin schon erwähnt habe, der eben auch keinen Namen hat. Die, selbst die Verlobte von Helmut Brennwert hat keinen Namen, sondern das heißt nur Brennwerts Anverlobte. Und dann gibt es noch ein altes Ehepaar, die eigentlich auch nur heißen, der alte Ehemann und die alte Ehefrau. Und ja, insofern, da zeigt sich auch so ein bisschen, ich habe vorher schon erwähnt, wie wichtig Sprache für Werner Schwab, für den Autor ist, dass eben auch eben natürlich auch eben nur diese Bezeichnungen für die Figuren, dass die eben keine Namen haben, sondern eben charakterisiert werden durch ihre Bezeichnungen. Der alte Ehemann, die alte Ehefrau, damit, ja, ist eigentlich schon alles gesagt, was man über die Figur wissen muss. Und alles andere transportiert dann der Dialog.
Das sind aber relativ wenig Personen für ein abendfüllendes Stück. Trägt sich das dann trotzdem so über die 2 Stunden?
Naja, es sind nicht wenige Figuren, sondern es gibt in jeder Szene eigentlich immer neue Konstellationen. Deswegen auch dieser Niroster, der eben immer in unterschiedlichen, ja, Berufen auftritt. Durch diese unterschiedlichen Berufe kommt auch immer eine neue Situation und eigentlich wechselt jede Situation auch eben die Szene. Das ist etwas, was sich im Zimmertheater natürlich nicht machen lässt. Wir haben ein Einheitsbühnenbild für den gesamten Abend, aber es kommen immer wieder neue Situationen, neue Orte, die auch miterzählt werden, die transportiert werden. Und in diesen neuen Situationen verändern sich auch die Figuren. Das heißt, das alte Ehepaar hat zwar so eine Grundhaltung gegenüber einigen, aber auch diese Grundhaltung verändert sich einfach immer mal wieder und schlägt ins eine oder ins andere Extrem aus und dadurch hat jede Szene einen eigenen Bogen in sich und ist in sich auch geschlossen und führt eben dann letztendlich zu dieser Eskalation am Ende, zur Katastrophe, zum ja, zu dem, was letztendlich mit Helmut Brennwert passiert.
Der Autor des Stückes ist Werner Schwab. Ich habe gesehen, er ist schon gestorben, 1994 ist er gestorben, 1958 geboren. Was ist das für ein Mensch gewesen? Du hast dich darüber informiert.
Ja, Werner Schwab ist eine ganz interessante und schillernde Figur eigentlich auch gewesen. Und er wird immer gerne so, oder es wird immer gerne vom kometenhaften Aufstieg des Werner Schwab erzählt und auch in, als noch zu Lebzeiten, als er eben erfolgreich war, wurde er auch immer mit einem Kometen verglichen. Und dieses Bild finde ich eigentlich ganz schön, weil tatsächlich Werner Schwab ist sowas wie ein Komet. Ein Komet taucht am Himmel auf, ist eine Zeit lang sichtbar und verschwindet dann wieder. Und so ähnlich ist es mit Werner Schwab gewesen. Er ist 1958 in Graz geboren, in ganz einfachen Verhältnissen. Die Mutter war Haushälterin und Hausmeisterin. Der Vater hat die Familie sehr schnell verlassen. Werner Schwab ist also bei seiner Mutter aufgewachsen. Das ist natürlich so in den 50er, 60er Jahren, ist natürlich auch schon mal ein Extrem. Also wenn jemand eben als, ja, bei einer alleinerziehenden Frau aufwächst. Die Mutter hat immer ganz einfache Jobs gehabt, eben als Hausmeisterin. Die haben dann teilweise in irgendwelchen Kellerwohnungen gewohnt oder in Hinterzimmern von irgendwelchen Portierslogen und sowas. Und Werner Schwab sagt selber, er hat auch ganz furchtbare Schulen besucht, also Schulen, wo noch teilweise geprügelt wurde, wo aber auch eben nicht nur von den Lehrern geprügelt wurde, sondern eben auch dann auf dem Schulhof geprügelt wurde. Und er hat dann für sich beschlossen, ja, er möchte eigentlich raus aus diesem System, und er hatte sehr früh den Anspruch, an sich selbst Künstler zu werden. Allerdings war er sich, glaube ich, selber unsicher, was für eine Art Künstler eigentlich er werden will. Er hat versucht auszubrechen aus dem bürgerlichen System, er hatte lange Haare und sagt, er ist dann nur wegen dieser langen Haare auf eine Kunsthochschule gegangen, weil das die einzige Schule war, die eben lange Haare akzeptiert hat. An anderen Schulen hätte er sich die Haare schneiden lassen müssen. Er hat dann versucht, ja, als Bildhauer zu arbeiten, hat dann auch, es hat versucht, nach Wien zu kommen, an die Akademie der Bildenden Künste, wurde da erstmal abgelehnt, hat es erst im zweiten Versuch geschafft, da angenommen zu werden, und hat dann Bildhauerei studiert. Nebenbei hat er aber auch immer angefangen, schon zu schreiben, vor allem Prosatexte zu schreiben, Notizen zu schreiben. Dieser Nachlass von Werner Schwab ist noch gar nicht wirklich aufgearbeitet, gesichtet. Es gibt unglaublich viele Prosaseiten, die noch auf Veröffentlichung harren. Es gibt mittlerweile eine Werkausgabe, die in Arbeit ist, die vor allem jetzt seine Stücke umfasst, denn das ist das, was abgeschlossen ist, und zwei Prosabände, die er verfasst hat. Aber eben dieses ganze Arbeitsmaterial, das muss noch aufgearbeitet werden. Er ist dann eben nach Wien gegangen, hat Bildhauerei studiert, hat aber dieses Studium auch nicht zu Ende gemacht, sondern er hat sich verliebt und ist dann mit seiner Frau und dann auch einem Jungen, der geboren worden ist, zurückgegangen in die Steiermark, allerdings nicht nach Graz, sondern auf einen Bauernhof in die Oststeiermark, und hat da sehr zurückgezogen gelebt und zusammen mit seiner Frau, die auch Künstlerin ist, hat er an Skulpturen gearbeitet, an verwesenden Skulpturen. Skulpturen, die er aus Fleisch und Knochen gemacht hat und die natürlich ganz logisch einem natürlichen Zerfall ausgesetzt waren. Daneben hat er geschrieben, und um Geld zu verdienen, hat er Gelegenheitsjobs angenommen, hat zum Beispiel als Holzfäller gearbeitet. In den 80er Jahren hat er dann leider auch zunehmend angefangen zu trinken, weswegen auch seine Ehe dann 1989 in die Brüche gegangen ist. Auf der anderen Seite war 1989 für ihn auch so ein Jahr, da hat er zum ersten Mal auch dramatisch gearbeitet, hat in Graz eine Performance mit vorbereitet in einem Künstlerkollektiv und hat sein erstes Stück geschrieben. Das Stück heißt Die Präsidentin und war dann auch der erste durchschlagende Erfolg. Dann kam sehr schnell ein zweites Stück, was er geschrieben hat, Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos, und ein drittes Stück, das heißt Übergewicht, Ungewichtig, Unform. Und mit diesen drei Stücken hat er sozusagen seine Karriere als Dramatiker begonnen. Diese Stücke haben ziemlich eingeschlagen, nicht nur in Österreich, sondern eben auch in Deutschland. Er ist ganz schnell zum Jungdramatiker des Jahres geworden, zum Nachwuchsautoren. Er hat pro Jahr dann so 5 bis 6 Stücke geschrieben. Und man darf nicht vergessen, also seine Karriere dauerte so von 1991 bis 1994, also in der Silvesternacht 93/94 ist er gestorben, und in dieser Zeit hat er 16 Stücke geschrieben. Also er war wirklich ein Vielarbeiter, ein Vielschreiber. Wie er zum Theater gekommen ist, sagt er selber, er hat eigentlich gar keinen Theaterbezug gehabt. Er hat eigentlich sich am Anfang nie fürs Theater interessiert, sondern für ihn war es immer relativ dröge. Und dann hat er aber festgestellt, so in der im dramatischen Schreiben kann er seine Form von Sprache auch zum Ausdruck bringen, seine Sicht auf die Welt zum Ausdruck bringen. Und deswegen hat er angefangen, Stücke zu schreiben. Und dass er in diesen 3 Jahren so unglaublich erfolgreich geworden ist, hat er manchmal sehr lakonisch auch selbst kommentiert, indem er gesagt hat, er weiß nicht so genau, warum die Leute seine Stücke so toll finden, aber er sagt jetzt auch nicht nein, dass diese Stücke nicht gespielt werden dürfen, weil er kann ja damit verdienen und sich ein bisschen finanziell sanieren. Das ist natürlich vor allem nach so einer langen Durststrecke, so als Bildhauer und Prosa-Schriftsteller, der keinen Erfolg hat, natürlich schön auch, dass er diesen Erfolg gehabt hat und diesen Erfolg eben auch genießen konnte. Er hat dann auch angefangen, selbst am Theater zu arbeiten, zu inszenieren oder Bühnenbilder zu entwerfen. Hat dann Aufträge erhalten von großen Theatern in Deutschland, aber auch in Österreich, eben auch Stücke als Auftragsstücke zu schreiben. Auf der anderen Seite war er ein Mensch, der eben, ich hatte es vorher schon erwähnt, zunehmend Alkoholprobleme hatte. Und diese Alkoholprobleme haben sich einfach fortgesetzt. Ja, was sich dahinter verborgen hat, so also psychisch oder auch an Leid, Depressionen oder sowas, ist sicherlich ganz schwer einzuschätzen. Aber es ist so, dass er die Uraufführung einiger seiner Stücke nicht mehr miterlebt hat, weil er in der Silvesternacht 1993-94 eben verstorben ist. Und zwar ist er verstorben an einer Atemlähmung, ausgelöst durch Alkoholvergiftung. Er hatte 4,1 Promille. Das ist natürlich ein tragisches Ende auch für so einen jungen Menschen. Er war 34 Jahre alt, als er gestorben ist. Und ja, manchmal sterben Dramatiker frühe Genies sozusagen. Und das Tolle ist aber tatsächlich, dass er eben trotzdem noch gespielt wird, bis heute noch gespielt hat. Das heißt, seine Stücke auch überlebt haben. Jetzt Eskalation ist eines seiner Stücke, die nicht so häufig gespielt werden. Aber gerade Stücke wie eben Die Präsidentin oder Volksvernichtung, die finden sich wirklich regelmäßig im deutschsprachigen Theater. Und insofern lebt das Werk von Werner Schwab erstmal weiter.
Klingt ja so, als hätte er mit dem... Mit dem Alkoholismus ist er erst berühmt geworden, oder zumindest korreliert das, so scheint es mir, ne? Also,
er hat sich auch, glaube ich, selbst so ein bisschen so vermarktet. Also er wollte auch so ein bisschen der junge Wilde sein. Also er hat sich auch so inszeniert, wenn man Fotos von ihm ansieht. Klar, er hat von seiner Statur her schon einiges mitgebracht. Er war fast 2 Meter groß. Man hat immer vom blonden Hünen gesprochen und dann hat er sich natürlich auch so als der Aussteiger, der Punk so ein bisschen inszeniert. Er hatte Lederjacke an, Lederstiefel an. Es gibt ein ganz berühmtes Porträt von Werner Schwab, das hat ein Fotograf natürlich gestellt aufgenommen, aber das auch so ein bisschen zum Ausdruck bringt, wie er sich gerne gesehen hat, und zwar trägt er auf diesem Porträt einen langen schwarzen Mantel und dieser Mantel brennt. Das heißt, er ist mit Benzin übergossen worden und brennt, und Werner Schwab zieht diesen brennenden Mantel hinter sich her. Also er hat auch bewusst eben die Provokation gesucht, und ich denke auch ein Stück weit hat er die natürlich auch über den Alkoholismus gesucht. Also es gibt ganz viele Anekdoten von Leuten, die eben berichten, wie sie mit Werner Schwab zusammengearbeitet haben und wie es natürlich einfach auch Usus war, mit ihm sozusagen nach den Proben trinken zu gehen und dann die Nacht durchzutrinken. Oder es gibt auch Interviews, also da haben wir auch sehr viel im Vorfeld gelesen, in Vorbereitung der Produktion. Es gibt Interviews, wo einfach obligatorisch ist, man trifft sich mit Werner Schwab in der Kneipe und kommt da an und vor ihm steht ein Kaffee, ein Schnaps und ein Glas Wein. Also er brauchte irgendwie alles auf einmal, den Kaffee zum Aufputschen, den Alkohol trotzdem auch, um reden zu können, um schreiben zu können. Und ich bin kein Mediziner, ich weiß jetzt nicht, wie die Sucht oder wie Alkoholismus als Sucht funktioniert, aber ich denke schon, dass das natürlich wie bei jeder Sucht sowohl was Aufputschendes als auch was Bedrückendes hat. Und ich denke mal, dass Werner Schwab da natürlich auch dieses Aufputschende der Sucht auch positiv genossen hat für seine Stücke, für seine Schriftstellerei, und auf der anderen Seite hat sie ihn eben kaputt gemacht.
Er ist als Autor von Theaterstücken berühmt geworden. Gibt es auch noch Werke aus seiner Bildhauerzeit, die es irgendwie so in unser, sag ich mal, Bewusstsein geschafft haben, also die irgendwie ihn überdauert haben, so wie die Stücke?
Wenig. Beziehungsweise ist das auch noch sehr wenig aufgearbeitet. Also von diesen verwesenden Skulpturen oder so, da gibt es natürlich nichts, weil die sind natürlich verwest, die sind natürlich kaputt gegangen. Da gibt es zwar Fotos und so, es gibt noch Zeichnungen, Collagen von ihm. Das gab auch dann in den 90er und auch in den 2000er Jahren immer wieder Ausstellungen, die sich eben auch mit diesem künstlerischen Werk, abseits des schriftstellerischen Werkes Werner Schwabs, befasst haben. Auch da ist die Aufarbeitung einfach noch nicht abgeschlossen. Also jetzt ist er zwar schon über 20 Jahre tot, allerdings eben auch eben, was diese Aufarbeitung des ja, grafischen, künstlerischen, bildnerischen Werkes angeht, da harrt noch viel in Archiven, da ist noch viel unausgewertet. Es soll aber im Rahmen dieser Werkausgabe von Werner Schwab eben auch ein Band erscheinen, wo es eben genau auch um diese Arbeiten geht, wo eben auch der Bezug hergestellt wird zwischen den schriftstellerischen Arbeiten und den künstlerischen Arbeiten. Und ganz interessant ist auch, dass er zum Beispiel auch die Bücher, die zu Lebzeiten erschienen sind von ihm, also viele seiner Stücke sind zum Beispiel auch zu Lebzeiten schon erschienen. Da sieht man auch diesen Hype, der um Werner Schwab entstanden ist. Es ist ja ziemlich außergewöhnlich, dass ein zeitgenössischer Schriftsteller, vor allem ein dramatischer Schriftsteller, dass dessen Werke schon zu Lebzeiten in Werkausgaben veröffentlicht werden. Aber es gibt immerhin 3 Bände mit Theaterstücken von Werner Schwab, die zu seinen Lebzeiten erschienen sind. Und da hat er zum Beispiel auch die Cover selbst gestaltet. Also da sieht man schon, dass ihm auch eben trotz allem das Künstlerische doch auch immer noch sehr viel bedeutet hat und für ihn auch ein großer Anspruch war neben dem Schriftstellerischen.
Werner Schwab hat als Skulpturen verwesende Objekte dargestellt und auch in seinen Stücken beschäftigt er sich viel mit Fäkalien oder mit Fäkalsprache, meintest du?
Genau.
Dieses... Naja, also was du erzählt hast, das klang schon sehr wild, aber das, diese Neigung zu dem, Verwesenen und dem Ekligen so ein bisschen scheint mir auch nochmal darüber hinaus markant zu sein. Hat er sich darüber mal geäußert? Also was ihn daran so interessiert und fasziniert?
Also explizit jetzt in dem Bezug hat er sich nicht geäußert. Also ich habe vorher von diesen Interviews gesprochen, die eben auch teilweise veröffentlicht sind. Es gibt einen ganzen Band, wo Interviews mit Werner Schwab gesammelt sind, den wir natürlich auch gelesen haben im Vorfeld, dass er jetzt explizit da eben auch auf das Verwesende, das Morbide, nenne ich es mal, eingeht. Da geht er gar nicht so sehr drauf ein. Allerdings glaube ich, wenn man sich das Werk von Werner Schwab so anguckt, auch das dramatische Werk, hast du vollkommen recht. Das ist ein großer Aspekt, der immer wieder eine Rolle spielt in allen seinen Stücken. Immer wieder eben auch der Verfall, Verwesung, das Morbide, der Tod an sich, das, was übrig bleibt oder was eben auch nicht übrig bleibt. Ich persönlich würde da fast sagen, da arbeitet er tatsächlich so ein bisschen in einer Form, die sich in österreichischer Literatur immer wieder findet, denn bei vielen österreichischen Schriftstellern findet, er ist auch immer wieder gern verglichen worden mit Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek. Und da gibt es ähnliche Tendenzen, ähnliche Züge. Und ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass es dass Österreich noch immer einer barocken Tradition verhaftet ist. Einer Tradition, wo eben Vanitas, Vergänglichkeit, Eitelkeit eine große Rolle spielt. Und wenn ich dann eben auch die anderen Werke anderer österreichischer Schriftsteller angucke, da spielt das ähnlich eine Rolle. Und Werner Schwab hat das auch immer wieder aufgegriffen. Jetzt auch abseits von seinen Theaterstücken, es gibt noch eine Prosasammlung, die heißt Abfallbergland Cäsar. Und geht er anhand des ABCs verschiedene Menschentypen durch. Also er entwirft immer verschiedene Menschentypen und das ist etwas, was eben auch aus der Barockzeit eigentlich überliefert ist, so Menschensammlungen, Menschentypen. Und insofern glaube ich, kann man davon schon sehen, dass da eben auch eine gewisse Tradition dahinter steckt, die er natürlich ganz eigen für sich verarbeitet und aufgearbeitet hat.
Zu Gast ist Michael Harnisch aus dem Zimmertheater und wir sprechen über das Stück Eskalation Ordinär. In dem Stück gibt es auch Musik. Die Musik wird von Jan Preisler eingespielt, live.
Es wird live Musik gemacht und Jan Preisler hat die für uns komponiert.
Okay.
Er ist nicht bei den Vorstellungen mit dabei, die Schauspieler machen eben live Musik, es wird live gesungen und wir haben eine Heimorgel organisiert. Relikt aus den 80er Jahren sozusagen, die Heimorgel, die damals ihre Glanzzeit hatte. Wir haben auch sogar so ein altes Instrument, das haben wir über eBay Kleinanzeigen gefunden. Oh Gott, jetzt mache ich Schleichwerbung. Wir haben ein kostenloses Instrument gefunden, ich ergänze das mal lieber so.
Bei einem bekannten Anbieter für Kleinanzeigen.
Genau. Wir haben, wichtig war natürlich, dass es nichts kostet, weil wir sind ja ein kleines Theater, wir müssen immer auf unsere finanziellen Mittel achten. Nee, aber das Schöne ist, Jan Preisler hat eben Musik komponiert für diese Heimorgel, die eben auch von einer Darstellerin, Luzi Mackert, im Stück auch live gespielt wird. Und es ist Musik, die natürlich mit diesen elektronisch verfremdenden Klängen arbeitet, die diese Heimorgel produziert und auf der anderen Seite so eine gewisse Form von Heimatmelodien aufgreift und dann eben von den Texten bewusst dagegen geht, gegen diese Heimatmelodien. Und dann gibt es Lieder, die auch so ein bisschen in die Punk-Richtung gehen. Also auch das passt ja ganz gut auch wieder zum Stück und auch zum Autor. Ich habe ja auch vorhin schon erzählt, dass der Autor sich gerne so ein bisschen punkig gegeben hat. Und so ist ein ganz bunter Mix an Musik entstanden, die eben auch dazu beiträgt, dass der Abend nochmal aufgelockert wird und auch nochmal eine schöne weitere Form bekommt, eben auch diesen Abstieg zu erzählen. Und auch, das heißt an einer Stelle im Stück auch, was eben Musik auslösen kann und dass Musik eben ja auch sowas ist, was die Seele heilen kann. Und das ist natürlich toll, wenn man mit diesem Mittel auch arbeiten kann. Und da hat Jan Preisler einfach auch tolle Songs geschrieben und eben mit den Schauspielern zusammen dann arrangiert und eben einstudiert. Und dadurch, finde ich, hat das Ganze auch nochmal ein tolles Element, auch wenn man dieses Instrument so live auf der Bühne stehen hat, dass man eben, ja, neben den Schauspielern eben auch nochmal, ja, ein Instrument auf der Bühne zeigt einfach auch gleich noch, Mensch, da passiert nochmal was anderes, da wird nochmal ein anderer Bezug hergestellt, auch zum Stück. Und das ist natürlich auch wie ein Kommentar zum Stück, wenn man dann Musik dazu macht.
Die Melodien der Lieder sind heimatlich, sagtest du?
Teilweise heimatlich, ja, genau.
Im Gegensatz zu den Texten, wie kann ich mir das vorstellen? Was?
Naja, also ich habe heute Morgen tatsächlich im Fernsehen kam noch so ein Beitrag über dass 1968 so zwei Welten aufeinander geprallt sind und dass 1968 zum Beispiel Heintje gerade seinen großen Erfolg mit seinem Mama-Lied hatte und auf der anderen Seite eben so diese Kulturrevolte, die Studierendenproteste und sowas. Und da sind ja auch irgendwie zwei Welten aufeinander geprallt und so ein bisschen kann man sich das, glaube ich, auch vorstellen, wie das bei uns im Stück abläuft, dass man eben so, ja, so schöne Melodien hat, wie sie weil jemand wie Heintje singen könnte oder andere Vertreter der Heimatmelodien und der Volkslieder und auf der anderen Seite eben auch was ganz Wildes und was ganz anderes will. Und das erzeugt natürlich eine Reibung, die sehr stark ist und gerade auch natürlich noch mit dieser sehr starken Sprache von Werner Schwab, der eben auch sprachlich mit so starken Bildern arbeitet, mit diesen Fäkalbildern arbeitet und dann eben solche Melodien als Kontrastpunkte dagegen gesetzt. Das ist natürlich ein toller Spagat auch, der da geleistet wird und der einfach auch nochmal, ja, ein Stück weit auch ein bisschen, glaube ich, über unsere eigene Geschichte erzählt und auch das, was wir eben, ja, 2018 so Erinnerung an die 68er, 50 Jahre 68 und so, dass das irgendwie immer noch fortwirkt und weiterwirkt und auch in den 80ern weitergewirkt hat, in den 90ern weitergewirkt hat, da wo Werner Schwab gelebt hat und eigentlich so bis heute weiterwirkt, wie verschiedene, ja, kulturelle Aspekte aufeinanderprallen.
Das Stück heißt Eskalation Ordinär und in dem Stück ist die Hauptfigur Helmut Brennwert, ein Arbeitsloser, der sich bewirbt. Als du von der Geschichte erzählt hattest, hast du erzählt davon, was für eine Katastrophe arbeitslos sein ist, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die Institutionen, die ja auch maßgeblich dazu beitragen, dass Arbeitslosigkeit so schwierig ist, gar nicht vor in dem Stück, oder? Kann das sein?
Naja, die einzige Institution, die sozusagen vorkommt, ist die Sparkasse. Also vertreten durch den leitenden Sparkassenangestellten. Und man darf auch nicht vergessen, hatte ich auch erwähnt, Helmut Brennwert ist eigentlich auch eben Sparkassenangestellter gewesen, bevor er arbeitslos geworden ist. Und diese Sparkasse, die steht ganz stellvertretend, glaube ich, für alle Firmen, für alle Großkonzerne, für Kapitalismus an sich. Werner Schwab hat, glaube ich, mit dieser Sparkasse einfach ein großes Bild geschaffen für Kapitalismuskritik, für die Kritik an verschiedenen Organisationen. Und es kommen durchaus auch noch andere Formen vor, die eben durchaus auch dazu beitragen, dass die Arbeitslosigkeit so eine Katastrophe ist. Ich habe vorhin von diesem Niroster gesprochen, der in verschiedenen Funktionen auftritt und er tritt ja zum Beispiel auch als Polizist auf. Oder als Parkwächter. Das heißt, auch der Staat ist sozusagen präsent. Der Staat, der den armen Helmut Brennwert eben nicht überleben lässt, der ihm eben ja nicht hilft, aus seiner Arbeitslosigkeit rauszufinden. Dass eigentlich alles, alle Institutionen, sei es jetzt kapitalistische, staatliche Institutionen, ihn verlassen, ihn im Stich lassen und ja, am Ende eben auch die Gesellschaft ihn im Stich lässt, dass er eben ja zum Opfer der Gesellschaft wird, dass die anderen Figuren eben nur überleben können, weil sie immer wieder auf Helmut Brennwert draufsteigen, immer wieder ihn klein halten, damit sie selber groß erscheinen können. Und das ist natürlich ein heftiges Thema und natürlich auch ein zeitloses Thema. Und ich finde das Stück aber insofern auch ganz interessant, gerade weil Arbeitslosigkeit bei uns momentan so ein bisschen ja, wegdiskutiert wird. Es hat so wenig Raum eingenommen. Klar, die Arbeitslosenzahlen sind relativ gering. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Leute, die eben, ja, die Arbeitslosenzahlen sind so gering, weil es eben viele Minijobs gibt, weil es eben viele befristete Stellen gibt. Eben die Zukunftsperspektive ist trotzdem eigentlich eine ziemlich, ja, gedämmte. Es ist immer nur so ein Raus aus der Arbeitslosigkeit für einen gewissen Zeitraum. Und insofern finde ich das Stück ganz interessant, weil es eben genau darum auch geht, dass um eine längerfristige Perspektive, was kann eben der Mensch an Wert und Wertvorstellungen eben mitbringen, die auf Dauer existieren können. Und das, da sucht das Stück auch nach einer Antwort. Und die Regisseurin hat in einem Gespräch mal auch davon gesprochen, dass eben auch eben so Dinge wie zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen und sowas ja eigentlich auch aus so einer Diskussion hervorgehen könnten, die Gespräche um bedingungsloses Grundeinkommen, aber dass die irgendwie momentan nicht mehr stattfinden. Also ein Thema, das eigentlich eine Zeit lang ziemlich präsent war, plötzlich eben nicht mehr stattfindet. Weil beim bedingungslosen Grundeinkommen geht es ja auch genau darum, dass eben der Mensch einen Wert hat, dass eben der Mensch als, ja, geschätzt wird, dass er eben nicht unbedingt gleich sich zu Tode arbeiten muss, um einen Wert zu bekommen, sondern an sich eben schon wertvoll ist. Also auch hier, finde ich, hat das Stück wunderbare wirtschaftskritische Züge und gesellschaftskritische Züge, weil der Wert des Menschen lässt sich natürlich nicht nur übertragen auf den Wert im kapitalistischen, finanziellen Sinn, sondern eben auch über den Wert des Menschen an sich. Also es geht hier um die Würde des Menschen auch.
Spiegelt sich da Werner Schwab auch selber wieder in dieser Arbeitslosigkeit, der ja auch eher wenig beschäftigt war in seinen 20ern und auch sich so als Rebell gegen den Staat und wahrscheinlich auch als Rebell gegen den Kapitalismus gesehen hat?
Ich denke schon, dass sich natürlich immer ein Stück weit der Autor in seinen Stücken widerspiegelt, auch in seinen Texten widerspiegelt und auch in der Auseinandersetzung mit den Themen, die ihn beschäftigen, widerspiegelt. Werner Schwab hat sich gerne provozierend gegeben, hat sich gerne als Rebell gegeben. Natürlich auch aus einer gewissen Not heraus. Du hast es selber gerade schon angesprochen, dass er eben sehr lange eben keinen Erfolg hatte. Und dann plötzlich hatte er diesen Erfolg. Und dann hat er natürlich diesen Erfolg auch ausgekostet und hat sich eben bewusst auch in die Rolle des Provokateurs hineinbegeben, weil da natürlich er umso mehr auch zum Ausdruck bringen konnte an Themen, die ihn beschäftigen, dass er eben bewusst auch die Auseinandersetzung mit gesellschaftskritischen, kapitalismuskritischen Themen gesucht hat. Letztendlich aber ist es natürlich auch so, dass Werner Schwab, glaube ich, auch natürlich selber auch gelitten hat unter der Suche nach Anerkennung und auch der Suche nach seiner Würde. Gar nicht so sehr jetzt im kapitalistischen Sinn, sondern auch einfach wirklich auch seine Anerkennung als Schriftsteller spielt da eine große Rolle. Also er sagt immer, dass er in den 80er Jahren unglaublich viel Prosa geschrieben hat und sich um ganz viele Stipendien bemüht hat und um auch Veröffentlichung seiner Texte bemüht hat. Und er niemanden gefunden hat, der eben diese Texte ja, gut gefunden hat. Und dann plötzlich hatte er diesen Durchbruch als Dramatiker, plötzlich wurden seine Stücke gespielt und plötzlich haben sich auch die Verleger angefangen zu interessieren für seine Prosaarbeiten. Und das ist natürlich auch so dieser Widerspruch in sich, dass es ist erst diesen Erfolg braucht als Dramatiker, dass sich die Leute dann plötzlich seine Prosaarbeiten interessieren, während er davor eben sich sehr darum bemüht hat, seine Prosaarbeiten irgendwie zu veröffentlichen und keiner sich darum dafür interessiert hat. Und ich glaube, dass dieses persönliche Dilemma und auch diese persönliche Enttäuschung natürlich da auch mitträgt und eine Rolle spielt, auch in seinen Stücken dann natürlich, wo es auch immer wieder darum geht, eben, ja, wie Enttäuschungen verarbeitet werden oder meistens eben nicht verarbeitet werden, dass eben die Enttäuschungen so prägend sind, dass sie auch eine Figur eben an den Abgrund führen können.
Wir hatten jetzt schon von einigen Momenten im Stück gehört, wo es so eine, eine Diskriminierung von Menschen, die ganz unten stehen, gibt. Ja, also der Senf, der mehr oder weniger absichtlich den Anzug beschmutzt vor dem Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Aber ein wichtiges Moment, das hast du eben auch schon kurz angerissen, ist ja auch Prekarität, also Unsicherheit von Menschen, die eben also zum Beispiel erwerbslos sind oder in unsicheren Arbeitsverhältnissen sind. Gibt es auch Momente in dem Stück, wo Prekarität vorkommt, also wo man das so erkennen kann, diese Unsicherheit, was wäre, wenn?
Naja, es gibt ganz viele Momente in dem Stück, die sich damit auseinandersetzen, die von dieser Ausgangssituation ausgehen. Also es gibt nicht nur diese Momente, sondern es gibt auch das gegenteilige Moment immer wieder in dem Stück. Neben der Erniedrigung, die Helmut Brennwert erfährt in seiner Arbeitslosigkeit, auch in seiner Existenz erfährt oder in seiner Nicht-Existenz erfährt, gibt es auch einen Moment, wo es auch darum geht, dass er etwas erreicht hat und dass er fängt dann nämlich an, Bäume zu pflanzen, einen Eichenwald zu pflanzen. Und das wird wieder als positive Aktion gewertet. Und plötzlich hat er Aufmerksamkeit und ist plötzlich im Rampenlicht und wird auch wieder von der Gesellschaft wahrgenommen, aber auch von den Menschen wahrgenommen, die ihn umgeben. Seine Verlobte ist plötzlich wieder bei ihm und findet ihn auf einmal wieder doch ganz toll. Und dann geht es aber genau darum auch, wie kann man diese Aufmerksamkeit halten? Und Helmut Brennwert schafft es halt nicht, diese Aufmerksamkeit zu halten. Das heißt, er fällt wieder aus diesem System raus. Und letztendlich führt es eben auch dazu, dass er wieder danach suchen muss, welchen Wert hat er eigentlich in dieser Gesellschaft? Und letztendlich feststellen muss, dass diese Gesellschaft, in der er sich befindet, und das natürlich schon ein Abbild auch für unsere Gesellschaft ist, immer nur auf diese, ja, den Erfolg achtet. Die Aufmerksamkeit, die jemand hat. Andy Warhol hat ja mal von diesem 15 Minuten Ruhm gesprochen. Also dieses, es geht immer darum, für einen Moment Aufmerksamkeit zu erregen. Und das gelingt eben Helmut Brennwert nicht. Und daran scheitert er letztendlich. Und eine Verarbeitung auch der Gefühle, die mit diesem Scheitern verbunden sind, auch über die Figur hinaus übertragen auf uns, darum dreht sich das Stück auch.
Er hat es also nicht geschafft, diesen Ruhmesmoment zu bekommen, wie Werner Schwab.
Also die Figur Helmut Brennwert schafft es nicht, wirklich diesen Ruhmesmoment zu bekommen. Ich möchte aber auch ein bisschen bezweifeln, dass Werner Schwab diesen Ruhmesmoment wirklich erreicht hat. Er hatte zwar diesen kometenhaften Aufstieg und er hat seine Spuren hinterlassen und sowas. Letztendlich ist er natürlich aber auch an sich selbst gescheitert, an seiner eigenen Existenz gescheitert, an seiner Sucht gescheitert, aber darüber hinaus natürlich, denke ich, die Sucht muss ja irgendwelche Gründe haben und das, da müsste man jetzt wahrscheinlich auch einen Psychologen fragen, wie man das deuten kann, wie man das aufarbeiten kann, aber da liegt natürlich auch das Scheitern so ein bisschen in dieser Biografie von Werner Schwab drin. Ich denke, es war jemand, der wollte erstmal viel erreichen, viel Aufmerksamkeit bekommen, konnte über einen gewissen Zeitraum diese Aufmerksamkeit halten und wäre, glaube ich, auch, wäre es nicht seiner Sucht erlegen, dann wäre diese Aufmerksamkeit um ihn auch sehr schnell wieder abgeflaut, weil dann wäre, glaube ich, auch dieser Mythos Werner Schwab nicht so stark, wie er bis heute eigentlich ist. Es ist so ein bisschen, wir hatten vorher hier eine Pause, als hier ihr Musik gespielt hat, mal über diese jungen Wilden gesprochen, so Kurt Cobain, Janis Joplin und sowas, die alle eben so einen Moment, ja, kometenhaft da waren, aufgestrahlt sind, dann sehr früh verstorben sind und trotzdem irgendwie nachwirken bis heute. Und in die Kategorie fällt Werner Schwab auch so ein bisschen rein. Insofern, ich weiß gar nicht, er hätte jetzt im Februar seinen 60. Geburtstag gefeiert. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre, ob er diesen 60. Geburtstag positiv erlebt hätte, ob er noch Dramatiker wäre, ob er noch Schriftsteller wäre, ob er was ganz anderes gemacht hätte, ob er vielleicht zur Bildhauerei zurückgekehrt wäre. Das sind natürlich alles Spekulationen, aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch Spekulationen, die zu diesem Mythos Werner Schwab beitragen, dass er eben mit 34 verstorben ist, dass er eben ja sich zu Tode getrunken hat, dass er eben einen Moment des Erscheinens hatte, dass er ein Überflieger war im Theater, dass sich die Leute um ihn gerissen haben und auf der anderen Seite, ja, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was für ein Mensch er war. Und das ist auch noch viel zu wenig, glaube ich, aufgearbeitet. Also was macht den Menschen Werner Schwab aus oder was hat den ausgemacht? Das ist noch relativ viel unerforscht und wir versuchen in unserer Produktion auch so ein bisschen Einblick in diesen Menschen Werner Schwab zu geben, indem wir auch immer wieder auch zitieren aus Interviews zum Beispiel. Also auch wirklich nicht nur die Kunstsprache von Werner Schwab in seinen Stücken zum Ausdruck zu bringen, sondern auch ein Stück O-Ton Werner Schwab mit reinzuholen und auch eben über diese Fäkaliendramen hinaus einen Einblick in das Schaffen und das Wirken von Werner Schwab zu geben und auch einen Versuch, irgendwie diese Figur zu greifen, zu begreifen.
Ja, das Stück Eskalation Ordinaire von Werner Schwab im Zimmertheater. Die Premiere ist heute Abend um 20 Uhr, aber schon ausverkauft, wie ich gehört habe.
Genau, wie so oft bei Premieren im Zimmertheater. Wir sind halt ein kleines Theater.
Das ist wahrscheinlich meistens so, ja. Aber es gibt noch weitere Termine. Hast du die gerade da? Oder,
genau, ich weiß ja auswendig. Ja. Und zwar 23. März ist die nächste Vorstellung. Die fällt auch in die Aktion Blaue Ostern. Also im Zimmertheater gibt es immer einmal im Monat eigentlich eine Vorstellung, die heißt der Blaue Mittwoch. Da kostet es so eine Art Theatertag, kosten alle Karten 7 €. Um Ostern herum gibt es ein paar mehr Tage, haben wir uns gedacht, so als kleines Ostergeschenk. Ein paar mehr Vorstellungen, also 23. März, nächste Vorstellung, Eskalation Ordinär und dann 11., 12., 13. und 14. April. Wir müssen das Stück blockweise spielen, weil so die Bühne aufwendig ist und auch wir einen Gast in der Produktion drin haben. Deswegen bietet sich das an, eben das auch blockweise zu spielen, insofern eben der nächste Block dann Mitte April.
Kann ich mir gut vorstellen, das Bühnenbild hörte sich ja relativ aufwendig an.
Ist es auf jeden Fall.
Stimmt, kein Spaß, das immer wieder auf und abzubauen. Also.
Das müssen wir die Techniker fragen, ob es ein Spaß ist oder nicht. Ich vermute mal, dass es jetzt nicht so spaßig an sich ist, aber ich finde es ästhetisch, es ist super geworden. Das Bühnenbild ist ein super Raum, den Andrea Flachs und Daniel Angermeier da geschaffen haben. Und ich hoffe auch, dass sich ein Stück weit auch natürlich dieses opulente Bühnenbild überträgt auch auf den Zuschauer und auch den Spaß schon an diesem Bühne, an diesen Kostümen und an der Sprache, dass das sich eben überträgt.
Ja, das war Michael Harnisch vom Zimmertheater über das Stück Eskalation Ordinär im Lokalmagazin der Wüstenwelle. Regie bei dem Stück führt Fanny Brunner, es gibt Musik von Jan Preißler und die Premiere ist heute Abend, wie gesagt, schon ausverkauft. Das war das Lokalmagazin. Diese Sendung wird nochmal wiederholt morgen, also am Samstag von 6 bis 8. Und am nächsten Montag haben wir wieder einen Gast im Zimmertheater, nämlich Joe Vickers, ein kanadischer Volkssänger, der auch im Franz K. spielt, wenn ich mich richtig erinnere, bald. Vielen Dank, Michael, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.